Hallo, liebe Podcast-Fans. Willkommen zur 24. Ausgabe des ETCG Audio Podcasts. Heute geht's um die YCS Leipzig, die am vergangenen Wochenende stattgefunden hat, beziehungsweise am vorletzten Wochenende, wenn ihr das hier anhören werdet. Und dazu habe ich mir eingeladen den Oliver German, aka Soul Warrior.
Hallo.
Er hat übrigens die Courage gemacht, falls das jemand nicht weiß.
Das ist richtig.
Dann habe ich noch den Vize-Head-Judge, den Patrice Jaudas, aka Endgegner, eingeladen.
Moin, moin.
Und natürlich haben wir auch den Zweitplatzierten der YCS hier, den Fabian Renner, aka Freelos.
Hallo.
Was heißt denn hier natürlich? Laden wir immer den Zweitplatzierten ein?
Ja, also, natürlich deswegen, weil der Erstplatzierte kein Deutsch kann und deswegen hier schlecht reinpassen würde.
Ach so. Alles jo. Klar.
Okay, YCS heute unser einziges Thema. Ich fange gleich mal beim Fabian an, weil ich denke mal, erst das, was er sagt, wird das Interessanteste sein für die Zuhörer. Wie hat dir das Wochenende gefallen?
Jetzt mal. Mitarbeiter werden nicht berücksichtigt.
Ja. Also, Judges außen vor. Also jetzt mal allgemein zum Wochenende, war auf jeden Fall super. Also ich fand die Planung, die hat sich immer verbessert, von der Organisation her. Es gab kaum Probleme, nur dass ich ganz am Anfang nicht auf der Teilnehmerliste stand im Main Event. Da lief dann irgendwas schief, da hat man wahrscheinlich mehrere Spieler nicht registriert.
Aber und dafür gab es also, ja die Masterlisten wieder und...
Ja klar, aber auf den Masterlisten war ich ja nicht aufzufinden und dann musste ich das reklamieren und es hat sich halt ein bisschen verzögert, weil ich nicht nur der Einzigste war. Und da kamen dann noch mehrere und mussten das reklamieren. Aber das war ganz am Anfang und sonst Turnier lief super durch und ja, gibt's nicht wirklich viel zu sagen.
Also hast einen steten Aufwärtstrend das Wochenende
erlebt. Ja, also Organisation war sehr, sehr, sehr gut, sehr, sehr positiv. Also mir ist wirklich nichts Negatives aufgefallen, jetzt bis auf den Anfang, aber...
Okay, aber da sieht man mal wieder wirklich, was für eine sinnvolle Idee die Masterlisten sind.
Ah, auf jeden
Fall. Sag ich mal, noch viel zusätzlichen Ärger zu umgehen. Warst du vorher schon auf einer YCS?
Natürlich, ich war in Paris und dann in Bochum noch davor.
Im Vergleich jetzt, sag ich mal, zu den ausländischen Events, war das hier in Deutschland dann irgendwie, weil du sagtest, die Organisation ist ja besonders positiv aufgefallen,
ja, damals,
war da irgendwas besser?
Damals in Bochum, da musste man ja bei der Registration am Samstag relativ lange warten, bis man erstmal in die Halle überhaupt reinkam und sich dann zu registrieren und das war jetzt zum Beispiel gar nicht der Fall mehr. Es ging sofort. Und da war von der Teilnehmerzahl war es ja ungefähr fast gleich. In Bochum waren, glaube ich, ein bisschen mehr.
Ja, so vielleicht 100 mehr. Oder
ja, aber sonst...
Bei der Größenordnung macht das ja dann auch nichts mehr aus.
Ja. Aber Paris, jetzt im Vergleich zu Paris, war es auf jeden Fall besser.
Jedes Turnier überall ist immer besser als jedes Turnier in Paris.
Ja.
Die Franzosen. Also besonders, was jetzt die Wartezeiten und sowas angeht, hattest du das Gefühl, dass es weniger schlimm war als bei anderen Major-Events.
Genau.
Okay. Obwohl das am Samstag ja dann doch wieder recht spät geworden ist und wir die eine Runde kürzen mussten. Wie hast du das empfunden? Zu dem Zeitpunkt besonders, wie hast du es da empfunden, wo du immer mal auf die Uhr geschaut hast und dir gedacht hast, okay, bis zur 9. Runde sind es noch so und so viel?
Also es war abzusehen, dass die das streichen müssten, weil es hat sich schon relativ lange herausgezögert und... Von daher, ich fand es jetzt nicht wirklich schlimm, dass es auf den zweiten Tag angelegt wurde, noch eine Runde.
Okay.
Mich hat am meisten überrascht, wie überrascht man war, dass man die letzte Runde cutten musste. Weil es war irgendwie so ab Runde 5 oder so, ungefähr war es eigentlich klar, dass eine Runde in den nächsten Tag gelegt wird. Ja. Und ich habe Leute in der vorletzten Runde an dem Tag rumlaufen gesehen auf der Bühne. Und so, oh mein Gott, ich glaube, wir müssen die letzte Runde cutten. Und ich denke so, ja, habe ich mir heute Morgen gedacht, als ich 1100 Spieler gehört habe. Ist ja jetzt nicht so die News, ne, aber gut.
Ja, ich hatte es mir spätestens nach Runde 2 oder 3 gedacht, wo ich so kurz auf die Uhr geguckt habe, durchgerechnet habe, wie lange hat es jetzt gedauert und einfach mal sogar noch mit Abzug hochgerechnet habe, wie lange es dauern würde. Da bin ich irgendwie bei 0:30 oder so rausgekommen, habe mir so gedacht, nee. Das kann nicht funktionieren. Also ich hatte sogar geschätzt, dass sie vielleicht sogar zwei Runden irgendwie cutten und eine ganz wegfallen lassen.
Ich fand die endgültige Aufteilung dann übrigens extrem gut. Also
ja,
so jetzt vom Gefühl her, ich kann jetzt nicht sagen, hier, das anders wäre viel besser gewesen, aber ich war am Samstagabend noch halbwegs fit. Ich weiß natürlich nicht, wie das für die Spieler war. Ich meine, Fabian, das ganz. Wie ging es dir am Samstagabend? Ja,
also ich war jetzt nicht mehr der Fitteste, aber es
hat
ging noch.
Quasi noch gepasst, ja, okay.
Ja, also es war dann gut, dass es an den zweiten Tag noch gelegt wurde, quasi. Weil sonst wäre es ein bisschen zu lange und es hat auch ein bisschen an den Nerven gezerrt, wenn es dann immer länger wäre.
Standest du nach Tag 1? Standest du zu 1
stand
oder
zu X2, also zu 2.
Ach, zu 2?
Ja, also okay. Ich musste dann Tag 2 quasi jedes Spiel gewinnen,
oh,
um dann noch in die Tops zu kommen, sicher.
Dann war ja der Cut quasi mal für dich nicht ganz sinnlos.
Nee, das war dann gut, weil natürlich am Tag 2 musste man natürlich dann alles geben und da ist dann besser, wenn man sich eine Nacht drüber noch geschlafen hat, quasi.
Mhm.
Ja, das war dann echt gut.
Ich kenne das in beide Richtungen. Also es gibt auch Spieler, die haben so den Mega-Lauf am ersten Tag und die wollen nicht aufhören. Ich sage, wenn ich jetzt ins Bett gehe, habe ich alles vergessen bis morgen früh. Und dann habe ich es auch schon erlebt, dass die wirklich zur Coverage kommen und sagen, hey, das ist so scheiße, dass wir das aufgeteilt haben, das Event. Ich hätte bis 3 Uhr nachts spielen können, ich hätte alle platt gemacht.
Und das sind die Leute, die das noch länger machen, oder? Die noch die alten Fahrradtours kennen.
Ich glaube auch. Wenn du die fragst, was war das beste Event, dann sagen die Fahrradtour Bremen. Weil, war um 5 Uhr morgens vorbei und ich war noch fit, da war noch alles drin.
Also mir geht's aber auch immer, also mir ging's früher auch immer so. Ich habe am ersten Tag lief's immer gut und am zweiten Tag habe ich übel verkackt. Habe ich, glaube ich, auch schon mal im anderen Podcast gesagt.
Also was mich extrem wundert ist, wenn ich so das ein oder andere neuere Event anschaue, wie krass gut die Teams dann damals doch teilweise gearbeitet haben. Also ich möchte jetzt nicht die Teams, die heute am Start sind, schlecht machen, aber wir hatten halt irgendwie mindestens 8 Vorrunden, meistens eher so 9. Und dann den Cut, und je nachdem, wie viele Spieler da waren, hat man halt den Cut angepasst auf Top 64 im Extremfall bei Bremen. Eben im Normalfall waren sie irgendwie so Top 32. Und Top 32 sind ja auch nochmal 5 Runden.
Ja.
Und wir waren in den meisten Fällen so gegen 1:30 und spätestens 2 Uhr fertig. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das die ideale Lösung ist oder so.
Ja.
Oder dass das mega früh ist. Aber ich finde es krass, dass wir mindestens 13 Runden mit mindestens 700 Spielern, meistens 800, manchmal eben noch ein bisschen mehr, an einem Tag geschafft haben.
Ja. Aber
da muss man sich natürlich ein bisschen fragen, warum das heute nicht mehr drin ist. Also
ja, das wollte ich dich gerade fragen. Ich meine, du musst doch mit Sicherheit eine Vermutung haben, woran es liegt.
Ja gut, es ist halt so, dass ein Judge-Team muss sich immer einspielen, wenn man jetzt vergleicht die Turniere, die wir hatten.
Ja.
Fabian hat es ja schon gesagt, das Turnier in Leipzig lief besser als das Turnier in Bochum. Genauso lief zum Beispiel Brighton besser als alle Events zuvor. Also da würde ich sogar so weit gehen, weil Brighton war der Zeitplan extrem hart. Der wurde so krass eingehalten. Wir hatten am Sonntagnachmittag, wussten wir gar nicht mehr, was wir machen sollten mit der Zeit, die wir noch hatten. Es ist schon so, dass ich ein Team irgendwo immer einspielen muss. Und man muss jetzt dazu sagen, es hat jetzt auch 2 Jahre gedauert. Es ist jetzt nicht so, dass es über Nacht ging. Aber mittlerweile habe ich schon das Gefühl, dass ich das neue Team, das in großen Teilen auf den meisten Events dabei ist und das von Konami immer zusammengestellt bzw. gewählt wird, ja, sich gut eingespielt hat. Ansonsten kann man natürlich auch immer sagen, kommt noch stark auf die Teamleiter und den Headjudge an. Also ich denke, Patrice hat da einen sehr guten Job gemacht, Martina auch, und er selbst würde da bestimmt noch mal mehr dazu sagen können, wie sich die Teamleiter alle angestellt haben zum Beispiel.
Das ist doch ein ganz gutes Stichwort. Patrice kam bis jetzt so ein bisschen zu kurz. Und für Patrice war die YCS in Leipzig ja auch eine ganz besondere Sache, weil du warst, sag ich mal, zum ersten Mal in so einer großen Position und ja, wahrscheinlich für dich auch ziemlich überraschend im Vorfeld.
Absolut, ja. Also die E-Mail kam relativ früh und also das war ganz kurz, glaube ich, bevor oder danach, ich glaube, kurz nachdem alle mitbekommen haben, ja, sie werden genommen. Für das Event kam das so von wegen, ja, wie schaut denn das aus? Und die Martina macht es. Und ich dachte mir so, okay, wie kommt ihr jetzt auf mich? Seid ihr betrunken? Seid ihr verrückt? Das war schon komplett überraschend. Ich meine, auf der einen Seite, ich judge seit 5 Jahren oder sowas mittlerweile. Mhm. Aber früher, vielleicht erinnert sich der Olli noch dran, das war so einmal im Jahr halt.
Also das stimmt. Ich habe vorhin nachgeguckt, ich habe nämlich hier noch die uralten Schiedsrichter-Files. Nein, beziehungsweise habe ich alle vernichtet, nachdem ich aus der Firma raus war. Aber ich habe gehört, es gab noch diese Files und ich erinnere mich noch an jedes Wort, das da drin stand. Ich habe zum Beispiel herausgefunden, dass dein zweiter Vorname David ist.
Ja, wunderbar.
Und
gut, dass das jetzt auch alle wissen.
Ja. Dort zum Beispiel habe ich festgestellt, dass du damals nur Level 1 und Level 1 Judge warst. Also schon hart, wenn man das sieht jetzt von der Entwicklung her.
Ja gut, es hat sich ja damals mehr oder weniger aufgelöst. In Bad Cannstatt, in Stuttgart war ja damals das Fortune Tour Finale. Das war so mehr oder weniger fast das Letzte, was Upper Deck gemacht hat. Da gab es ja schon die Probleme, sag ich mal. Und dann war ja so ein bisschen Durststrecke und dann bin ich quasi 2010 mehr oder weniger wieder direkt eingestiegen. Und ich denke mal, da hat sich halt einfach viel auch Persönliches gemacht, viel mit der persönlichen Entwicklung und sowas. Ja.
Ja, es ist so ein Reifungsprozess. Ja, es ist wie mit so einem Wein bei so einem Schiedsrichter.
Wenn er ganz lange genug rumliegt, wird er besser.
Nee, aber ich bin ja ganz ehrlich, ich hatte ja zu dir auch im Vorfeld gesagt, ich war überrascht. Also habe ich ja kein Geheimnis draus gemacht. Aber das hatte ich dann nach dem Event auch gesagt, ich war dann auf dem Event wiederum positiv überrascht. Was mir am meisten ins Auge gestochen ist, was ich halt gesehen habe, das sieht man immer so aus dem Augenwinkel, auch wenn man Coverage macht und kein Schiedsrichter ist, wenn man das lange genug gemacht hat zumindest. Das Auftreten von dir war halt sehr Head-Judge-mäßig, in Anführungszeichen. Also du kommst dann an den Tisch, strahlst eine gewisse Souveränität aus und dann sind die Leute, die Krümel am Tisch wissen, da kommt jetzt der Kuchen und da habe ich erstmal Pause. Und dann hören die zu, was du zu sagen hast und dann wird auch der Call nicht unendlich noch abgestritten. Also das ist immer super wichtig für einen Head-Judge, dass eben das alles nicht ewig lang dauert und er da hinkommt. Ich entscheide jetzt, glaube ich, so. Ja, was heißt denn, glaube ich?
Das muss ich auch sagen. Im Vorfeld wurde ja auch, sag ich mal, viel diskutiert. Das weiß ja auch intern unter den Judges, besonders die alten Judges fragen sich ja dann immer, warum gewisse Leute dann überhaupt solche Posten kriegen. Ich hatte von Anfang an gesagt, ich finde das ganz okay, weil unter dem Gesichtspunkt, dass es ein internationales Event ist, scheiden halt manche Leute, die man normalerweise für so eine Position nimmt, immer schon aus. Einfach aus dem Grund, weil sie die Fremdsprachenkenntnisse nicht so in dem Maße drauf haben wie jetzt du, der sowohl Englisch als auch Spanisch als auch, was sprichst du noch?
Das war's schon.
Das war's, okay.
Ich bin ja Japanisch dran, aber das wird noch nicht.
Bayerisch. Du musst noch ein bisschen mehr Animes kaufen. Siehst du genau, Bayerisch.
Ja, gut.
Das ist ja noch deine dritte Fremdsprache.
Ja, genau. Sächsisch habe ich ein bisschen, bin ich im Vorfeld am Freitag
das hab noch eingeführt worden. Das habe ich dir beigebracht.
Genau. Ja.
Und Martina ist ja, sag ich mal, auch sehr gut, zumindest in Englisch. Ich weiß jetzt gar nicht, konnte sie noch was? Französisch oder so?
Nee, nur Englisch, soweit ich weiß.
Gut, okay. Da war die Auswahl von euch beiden, sag ich mal, auf jeden Fall sinnvoller, als wenn man jetzt jemanden wie Daniel genommen hätte, der, sag ich mal, wirklich zu tun hat, um einen vernünftigen englischen Satz mal auf die zusammenzukriegen.
Ja.
So.
Ja, der ist.
Ja, also so besonders gut ist er nicht, nee.
Ich hab an dem Tag viele coole Leute, die man so auf deutschen Events immer sieht und die da auch so ein Stammgast quasi sind, Englisch reden hören an der einen oder anderen Stelle, weil beispielsweise das Organisatorenteam aus Belgien ist.
Mhm.
Und eins meiner persönlichen Highlights des Wochenendes war, als der gute Olli, den ich hiermit auch grüßen möchte, aus Hamburg vom Spielecenter, zu dem Organisator ging und nachgefragt hat, denn er brauchte irgendwas für seinen Stand, den er betrieb, wo er Einzelkarten verkauft hat und so. Und er geht dorthin und sagt so, hey, du kannst mir kurz weiterhelfen, ich brauch bla bla bla. Halt in Hamburgerisch, was ich jetzt nicht versuchen werde nachzumachen, weil, ja, funktioniert eh nicht. Ja. Und der Typ guckt ihn dann an und sagt halt quasi so, sorry, I only speak English. Und dann kam der Olli und hat aber dieses geile Hamburgerisch 1:1 ins Englische übertragen. Und es war so gut. Es war so verdammt gut. Es war.
Ich kann mir nicht vorstellen.
Es war so eine Mischung aus quasi Grundschulenglisch mit, ohne, no offense, er hat es hinbekommen. Der Mann hat verstanden, was er wollte und das Ziel wurde quasi erreicht. Also sogar Olli kam halt so, yes, I have a problem with my booth and I need bla bla bla, can you please help me out? So ungefähr in dem Bereich.
Ja.
Zwischendurch wahrscheinlich nochmal so ein Digga. Hey Digga, can you help me with my food? I got a problem there. Yo. Und okay. Es war super. Ich hab's nur so am Rande mitbekommen, so auf einem Ohr zugehört, auf dem anderen Ohr Feature-Match gehört, was die Leute gelabert haben. Es war super gut. Ich hätte irgendwie nach 7 Runden, wenn sie gesagt hätten, Olli, wie schaut's aus, machst du noch ein Feature-Match? Ich weiß, es ist spät und so. Ich gesagt, ja, ich bin kaputt, Motivation am Boden. Dann wäre einer zu mir gekommen und gesagt, pass auf, der Olli sprich kurz auf Englisch für dich und motivier dich auf Englisch. Und dann hätte ich gesagt, alles klar, bin ich dabei, mal noch 3 Runden durch.
Mhm. Um nochmal auf dem Patrice so in seiner Headchurch beziehungsweise Vize-Headchurch-Funktion zurückzukommen. Ich hatte es ja selber mitbekommen, das war glaube ich in der letzten Vorrunde an Tag 1, also Runde 8, wo du an den Tisch von Michel Grüner gerufen wurdest. Da standen ja irgendwie so 4 Judges ringsrum, die versucht haben, die Leute ein bisschen zurückzuhalten. Beziehungsweise zu Krautkontrollen.
Ja.
Und toller Begriff.
So könnte man das sagen, ja.
Ja, und dann hatte dich, glaube ich, irgendwie Krischi geholt zu einem Appeal. Ich weiß gar nicht mal, weißt du noch, was der Appeal war, worum es ging?
Ja, das ist, die Situation werde ich, glaube ich, so schnell nicht vergessen.
Ja.
Es ging darum, Spieler A greift an, ich glaube, der hat einen Säbelsaurus oder irgendwie sowas liegen gehabt, hat eine Finish Chain ohne Ziel, wenn mich nicht alles täuscht, und eine Face Down. Gegner hat 2 ZF unten, Spieler A greift auf jeden Fall an. Auf die Angriffsdeklaration spielt Spieler B MST auf die Verdeckte von Spieler A. Mhm. Spieler A nimmt das hin, sagt, okay, Attack continues. Und Spieler B geht logischerweise von aus Damage Step, ne?
Ja.
Kündigt das an und spielt seine Lanze. Spieler A behauptet jetzt wiederum, also es ging auf jeden Fall am Schluss endlich darum, Damage Step oder Battle Step, was von beiden wurde angekündigt, weil Spieler A wollte eben sein Max hier abwerfen, um eben Gods also er hat den Gods quasi geahnt, der kam, glaube ich, auch dann hinterher, und hat ihn eben so, ja, gegen agieren wollen, sag ich mal.
Aber warum hat er das Max C nicht zum Beispiel an den MST gechained, wenn er gewusst hat, dass der gleich kommt?
Das ist eine gute Frage, ja. Vermutlich, also ich vermute mal, er hat es einfach verpeilt, wie auch immer. Gut, ist gut möglich. Ich meine, es war schon ein bisschen später. Man hat schon relativ viel gespielt und da passieren einfach so kleine Flüchtigkeitsfehler, sag ich mal. Oder vielleicht hat er auch den Max C erst danach auf der Hand gefunden, wie auch immer. Es ist auch gut möglich, dass es einfach schlecht kommuniziert worden ist. Wobei ich halt, also ich persönlich gehe halt einfach davon aus, wenn jemand sagt, ja, mein Angriff geht weiter, passt er seine Priorität soweit ab.
Ja, jetzt auch gesagt, ja.
Ja.
Das war so mein Hauptargumentationspunkt.
Yes. Hattest du auch ganz gut durchgedrückt, weiß ich nämlich noch. Du hattest das halt den quasi so an den Kopf geschmettert. Dann wollte, glaube ich, der Michel oder ich weiß nicht, je nachdem der sich eben benachteiligt gesehen hat, quasi dann nochmal einschreiten und mit dir auch eine Diskussion anfangen. Und die hast du ganz gekonnt und wirklich auch charismatisch, sag ich mal, abgeschmettert.
Hab ich?
Ja, war wirklich so. In dem Moment habe ich mir auch so gedacht, ja, Job als Headchurch einfach gut gemacht in dem Moment. Weil, ich sag mal, du hast ihm nicht irgendwie gesagt, nee, ist so. Sondern du hast es wirklich auf so eine charismatische Weise, sag ich mal, einfach so ein bisschen abgeblockt, dass aber beide sich, sag ich mal, nicht irgendwie vor den Kopf gestoßen gefühlt haben. Fand ich ziemlich gut. Und dann bist du mit einem Grinsen quasi einfach wieder vom Tisch weggegangen, wie man das halt so von dir kennt.
Ich hab den Michel aber mindestens noch 10 Minuten an der Bühne stehen sehen.
Der ist nochmal hinterher gekommen, ja.
Okay, gut.
Das war dann auch mit Pascal und allem. Also wir haben dann nochmal ein bisschen drüber geredet gehabt und dann kam noch ein Spezialist her, also ein Spielerspezialist, der meinte, Zauberkarten, die aktiviert werden im Damage-Step, bleiben bis zum Ende des Battle-Steps offen liegen und so Zeug. Also, es wurde nochmal abfeuerlich.
Ich glaube, das habe ich aber gehört, dass es der Alistair aus Amerika war, der sagte, dass das in Amerika so geruhlt wurde. Ich meine, es kann natürlich sein, das ist nicht auszuschließen, behaupte ich jetzt sogar.
Ich habe schon die tollsten Rulings aus Amerika also gehört.
Absolut.
Ja.
Ja, passiert vieles.
Ja. Da wundere ich mich halt immer, weil das amerikanische Judge-Team halt immer so hoch gelobt wird, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Fabian, hattest du mal irgendwie einen Head-Judge-Call am Wochenende, wo dir vielleicht sogar der Patrice zu Hilfe kam?
Nee, habe ich nicht gebraucht, aber ich glaube, mein Gegner hat einmal Appeals, weil er mit irgendeiner Situation nicht zurechtkam. Aber das wurde dann schnell beseitigt, das Problem. Das war also ganz easy. Also
wurde ja gut umsorgt.
Ja, also ich keine Probleme. Das wäre jetzt mal eine YCS oder ein richtig großes Turnier, wo ich nicht so oft den Judge gebraucht habe, weil relativ viel klar war und auch das, die Problematik gar nicht aufgetreten ist.
Ja, ich sag hatte mal. Das, hatten die, also du sagst, es gab wenig Judge Calls.
Also von mir jetzt. Also von mir. Also okay, ich habe, glaube ich, höchstens einmal den Judge geholt, aber.
Ja.
Und sonst nicht. Also sonst haben höchstens meine Gegner, aber auch nicht so häufig, also kaum.
Ja. Es kam mir insgesamt auch so vor, als gab es weniger Judge Calls, als ich das so gewohnt bin von anderen Turnieren. Vielleicht lag das aber auch mit dran, dass das Metagame nicht so vielfältig war wie auf Turnieren zuvor.
Na gut, dazu kommt natürlich, dass die Sprachbarriere in großen Teilen nicht vorhanden war. Wenn 2/3 des Feldes aus einem Land kommen und 2/3 des Judge-Teams Deutsch sprechen, dann ist automatisch ein bisschen weniger Zündstoff vorhanden, der überhaupt dafür sorgen kann, dass irgendwie Missverständnisse aufkommen, behaupte ich jetzt mal.
Aber wo du gerade sagst, Sprachbarriere, das waren tatsächlich so 50% meiner Judge-Calls. Hey, Judge, mein Gegner spricht nur Englisch, kannst du mal übersetzen?
Was hast du gemacht? Hast du kurz ins Deutsche und im Kopf ins Deutsche und dann nochmal ins Sächsische und präsentiert?
Ja. Sächsisch haben zum Glück beide verstanden, deswegen war es dann einfach.
Achso.
Aha.
Ich hatte aber sogar bei einem Feature-Match einen super Judge-Call. Ich hatte zwei Highlights bei Feature-Match-Tisch. Einen für die coolste Situation, in der ein Judge übergangen wurde. Da hatten wir einen Judge, den Sebastian, der Scorekeeper quasi gemacht hat für den Feature-Match-Tisch. Das hat er sehr gut gemacht. An beiden Tagen. Ohne Murren und sonst was. Bisschen gesundheitlich angeschlagen. Aber hat er trotzdem alles gut gemacht. Und da kam eine Situation, er war der italienische Spieler, der war, glaube ich, nur 14 oder vielleicht 15, relativ jung auf jeden Fall. Er spielt gegen seinen Gegner und da war die Kommunikation ein bisschen gestört und der Spieler war sich nicht so direkt bewusst, dass Sebastian der Table Judge ist. Und dann gab es irgendeine Situation, wo ein bisschen so ein Pseudostreit aufkam, da wollte man eben einen Judge holen und Sebastian wollte ansetzen, um das zu erklären, aber der Kleine war sofort dabei, hat die Hand gehoben, so Judge! Und dann kam Pascal an den Tisch, der auch vorne vorbeigelaufen ist und Sebastian war irgendwie nebendran gesessen, war immer noch am Fuchteln und wollte quasi erklären, aber der Kleine hat ihm keine Aufmerksamkeit geschenkt, hat zu Pascal geschaut.
Okay. Dann
hat Sebastian flehend auf mich geguckt, ich habe so ein bisschen gegrinst und habe gedacht, naja, jetzt müsstest du dich durchsetzen, mein Freund, ne? Und es war echt eine undankbare Situation, er konnte quasi nur schlecht aussehen, egal was er macht. Er hat dann auch noch so ein bisschen so versucht, Pascals Aufmerksamkeit zu erregen, aber Pascal war in 100% Judge Mode, so, ja, es ist ganz einfach, die Situation geht so und so. Und dann war der Call quasi beantwortet, das Kind war mehr oder weniger glücklich, und Pascal war so im Begriff, vom Tisch wegzugehen, und dann Sebastian halt nochmal so, ja, ich bin übrigens der Table Judge. Und das Kind hat ihn dann so angeguckt und dann so, oh, sorry. Und das Kind war, also es hat ihm auch wirklich leid getan, es war keine Absicht. Aber wenn du mal einen Judge quasi lächerlich aussehen lassen willst, das war wirklich die Möglichkeit. Also der Kleine hat es wirklich rausgehabt, ohne das aber absichtlich zu tun.
Die Überantwort auf dieses, übrigens, ich bin der Table Judge, wäre dann aber gewesen, sagt wer?
Ja,
um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen.
Also das war echt eine super witzige Situation, weil die hatte ich auch so schon ewig nicht mehr. Ich habe schon mal gesehen, dass Judges übergangen wurden, aber es ist schon Jahre her.
Ist seltener geworden.
Noch ein kleiner Nachtrag zu der, sag ich mal, langen Rundenzeit. Also das organisatorische Problem im Vergleich zu früheren Turnieren oder anderen Turnieren ist bei dem YCS ja im Prinzip immer, dass zwischen den Runden nochmal wirklich quasi ganze Runden in Auslaufzeit sind. Man sieht das ja immer jetzt so schön, weil die Uhr, wenn das Timeout wenn die Uhr auf Null ist, zählt sie ja dann wieder hoch. Deswegen sieht man das ja immer schön und das war im Prinzip immer so kurz vor der 40, mal das über der 40, gut,
ja.
Immer so um die 40 Minuten drüber. Patrice, hast du das irgendwie mitgekriegt? Also du bist ja mehr an der Bühne gewesen. Ich war am ersten Tag zum Beispiel die ganze Zeit in der Halle 2 drüben an den hinteren Tischen. Hattest du so eine Vermutung, warum das immer so lange dauert?
Ich sag mal, so lange Rundenzeiten sind, denke ich, relativ normal für so ein großes internationales Event, gerade weil es halt doch immer wieder Tische gibt mit Leuten, wo der eine dann halt Französisch und der andere Italienisch spricht und die haben halt absolut keine gemeinsame Sprache. Da spricht ja keiner Englisch in der Regel von beiden. Und das ist quasi programmiert, da in Probleme zu kommen. Dann gibt es logischerweise immer ein bisschen Overtime durch die Leute, die im Deckcheck eben ihr Deckcheck gecheckt bekommen haben, wo die erstmal die Overtime haben, um dann ins Timeout zu kommen. Das gibt es ja auch. Und dann gab es eben die Leute, also wir hatten leider stellenweise relativ krasse Overtime-Zeiten wegen Judge Calls bzw. Judge Appeals. Also wenn es mal vorgekommen ist, dass einer von uns hinter der Bühne war für eine Investigation und der andere gerade irgendwo anders hat rumspringen müssen, dass wir da quasi das Problem hatten, dass wir niemanden da hatten von und die Leute dann warten mussten.
Also mal kurz, um das ein bisschen zu entkräften, weil es so hart klingt, so vorwurfsvoll. Die Zeiten zwischen den Runden gingen früher auch mindestens 30, 35 Minuten und sehr häufig 40. Also das ist nicht so, dass das früher anders war. Ich glaube, der einzige Unterschied ist, dass es den Leuten nicht so bewusst war, weil eben die Zeit nicht weitergelaufen ist. Ja. Aber das ist jetzt ehrlich gesagt überhaupt nichts Neues. Also es war früher genauso.
Okay.
Was ich vergaß vorhin, was ich nochmal kurz erwähnen möchte, sorry. Wir hatten früher keine verschiedenen Sprachen auf den Events. Habe ich total vergessen. Das war in Bochum so, als ich in Bochum
das erste Mal... Das ist klar.
Das muss man natürlich dazu sagen.
Da gab es noch keine internationalen Events bei EU.de.
Ja, außer Europameisterschaft, aber ja.
Ja.
Und gut, bei der Europameisterschaft ist man auch immer über die bösen ausländischen Schiedsrichter hergezogen, die ja das Event so verlangsamt haben. Möglicherweise stimmt das gar nicht, weil wir hatten jetzt extrem viele deutsche Judges. In Leipzig werden trotzdem die gleichen Turnover-Zeiten wie bei den traditionell coolen Europameisterschaften. Vielleicht liegt es einfach nur an den vielen Sprachen auf dem Event. Also kann sein.
Es war, wenn ich mich nicht getäuscht habe, am zweiten Tag so, dass dort die Zeit zwischen den Runden viel, viel kürzer war als am ersten Tag, weil das ging dann wirklich ruckzuck, dass die drei Runden noch vorbei waren und dann auch die Tops. Damit waren wir ja sauschnell fertig. Und es waren ja trotzdem nochmal fast so viele Runden wie am Vortag.
Also ich hätte niemals damit gerechnet, dass die Overtime bei 256 Spielern sehr viel kürzer ist als bei 1140.
Ich war entsprechend auch überrascht, dass es so schnell vorbeiging. Also
hat jetzt wirklich niemand die Ironie verstanden? Also
ich habe jetzt überhaupt gerade nicht gecheckt, was du gerade wolltest. Nochmal.
Was ich sagte ist, wir hatten am zweiten Tag nur noch 256 Spieler im Event. Natürlich ist die Overtime viel kürzer.
Och, ja, aber davon mal
ab, wer mitmacht.
Das kommt, ich hatte auch immer das Gefühl, weil ich konnte das ja ziemlich gut einsehen, weil ich eben in Halle 2 bei den hinteren Tischen war, dass es echt immer, sag ich mal so, diese Pfannspieler auf den hinteren Tischen sind, die das so unendlich verlangsamen.
Ich erinnere mich an den ETCG-Thread. In den Top 32 hatte jemand dann gepostet, Michel ist Top 16, und dann kamen drei Beiträge drunter, hey, dann hast du bestimmt schon die anderen Ergebnisse, wenn Michel schon fertig ist. Ja.
Ja. Was mir gerade so eingefallen ist, da hatten wir auch eine Situation, die waren 20 Minuten quasi im Timeout und haben nur ihre 5 Züge gespielt. Und das Problem war, also was heißt in Anführungszeichen Problem? Das Problem war, dass da einer von denen Wind-Up gespielt hatte eben. Mhm. Und da kann halt dann so ein Zug einfach mal 3-4 Minuten gehen. Das ist ja auch so ein Problem. Dass
ja, aber normalerweise sollte derjenige dann nach so einem 3-4 Minuten Zug auch gewonnen haben.
Ja, leider nicht.
Ja.
Leider nicht. Das wäre zu einfach gewesen. Wir haben wirklich diese 5 Züge durchgespielt und jeder hat sich da immer die Zeit genommen für seinen Zug und hat da durchgezogen und durchexceedet und weiß der Kuckuck was. Aber ja, also das ging. Das war nämlich sehr, sehr interessant. Das war nämlich nur diese eine Partie und dann bin ich hingegangen und habe dann eben den zuständigen Table Judge gefragt, was denn da los ist. Und er meint, ja, es ist nicht mehr Slow Play, weil die haben das alles zeitgemäß gemacht, aber es war halt einfach so viel, was die machen konnten. Die hatten ewig viel Potenzial auf den Händen und haben dann halt durchagiert. Und ja, also so kam dann die Zeit zustande.
Vielleicht sind die Decks quasi ein bisschen mitverantwortlich für die Turnovers, wo wir auch wieder aufs Thema Metagame zu sprechen kommen. Was ich ja interessant finde an der Weiße ist Leipzig ist, dass man üblicherweise das Metagame von einem neuen Format nicht an einem Turnier im alten Format festmachen sollte oder kann. Jetzt ist aber so, dass die drei dominantesten Decks in Leipzig kaum eingeschnitten wurden. Und Sebastian hat ja bestimmt eine Meinung dazu, wie es mit dem Format steht, wie es jetzt weitergeht.
Fabian.
Entschuldigung, ja. Ich war gerade im Kopf ganz woanders, verdammt.
Ja, du warst immer noch an deinem komischen Featured-Match-Tisch
da. Ja, stimmt. Ja. Sorry, Fabian.
Ja, kein Problem. Also, ja, Insector, Windup und Dino Rabbit wurden ja nicht von der Deckliste berührt. Also, Konami hat ja gegen die Decks nichts gemacht und wird man genauso in diesem Format sehen wie im alten Format davor. Mhm. Wird genauso die Turniere toppen oder gewinnen, da gibt es keinen Unterschied. Es kommt jetzt nur halt hinzu, dass wieder ein paar neue Decks hinzukommen, jetzt, wenn im April jetzt die neue Edition wieder rauskommt, aber.
Ich muss sagen, ich war direkt ein bisschen schockiert, wo ich mir dann wirklich mal in Ruhe die Top 16 Decklisten angeguckt habe, weil das waren ja fast ausschließlich Dino Rabbits. Also wenn ich glaube, ein einziges Wind-Up hat es überhaupt geschafft, was mich auch gewundert hat, weil ich Wind-Up eigentlich fast noch als stärkst von den drei Decks am Anfang eingeschätzt hatte. Und Insektoren waren es gemeinsam mit Dime, glaube ich, auch so drei.
Drei in den Top 4 vertreten, drei in Sektors. Und ja. Ich musste auch gegen ein Wind-Up spielen, also. Ich glaube, es waren sogar mehr als nur ein Wind-Up. Zwei, glaube ich, waren. Mhm. In den Tops, aber. Ich glaube, es waren über 15 Dino Rabbits, die allein in den Top 32 drin waren.
Ja, 19 Stück, das stimmt.
Ist dann schon erstaunlich.
Dein Erfolg im Endeffekt war ja wahrscheinlich hauptsächlich darauf zurückzuführen, du warst, glaube ich, der einzige Insektorspieler in den Tops, der zwei Spirit Reaper Main gespielt hat, aber keine Effect Wailer.
Das ist richtig, weil ich davon ausgegangen bin, dass die meisten Leute Dino Rabbit spielen werden, weil es einfach eins der besten Decks ist und auch einfach zu spielen ist. Und dann greifen auch natürlich viele darauf zu. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, das Matchup von Insektor gegen Dino Rabbit ist nicht sonderlich gut. Also Dino Rabbit annulliert die Normalbeschwörung oder die Effekte und dann ist es schon vorbei und dann kommen sie mit ihren Beatsticks mit über 2000 ATK und dann sieht es halt schlecht aus. Und da habe ich mir gedacht, musst du Spirit überspielen.
Aber das ist ja insgesamt dann eigentlich Worst Case. Dann ist es ja im Prinzip kein Dreier-Meta-Game, wenn du sagst, jetzt Insektoren haben ein schlechtes Matchup gegen Dino Rabbit, sondern dann ist ja Dino Rabbit wirklich so das Tier 0 Deck zurzeit.
Also
das
heißt,
Wind-Up hat das ja genauso ein gutes Matchup dank dem Dolka.
Das heißt jetzt nicht, dass es schlecht ist, aber
ja.
Wenn sie diese Exceeds sowie Lagia oder Dolka rauskriegen, ist halt für Insektor immer schwierig. Mhm. Aber das hat jedes Deck eigentlich dagegen, wenn die Exceeds mal liegen.
Also mir ist es in Feature-Matches aufgefallen, es gab halt so zwei Möglichkeiten, wenn der Dino Rabbit-Spieler anfängt. Entweder der andere hat es halt einfach nicht hinbekommen, diese eine Karte plus, um mal im Yu-Gi-Oh!-Jargon zu bleiben, die der Lucky am Anfang einfach generiert, der hat es einfach nicht verkraftet, diesen einen zusätzlichen Push, den er bekommen müsste. Und die Alternative war, dass der einfach irgendwie dafür gesorgt hat, dass das Spiel ein bisschen gegrindet wurde, dass das länger gedauert hat. Und sobald das Spiel nämlich länger dauert, es gibt Leute, die sagen, ja, das Dino Rabbit, das hat auch im Late Game noch alles, aber zumindest mein Eindruck an den Feature Matches war es häufiger so, dass das, je länger das Spiel geht, desto geringer ist die Gewinnwahrscheinlichkeit des Dino Rabbit Spielers. Kommt richtig. Natürlich auch wieder aufs gegnerische Deck an, wahrscheinlich, aber so allgemein als ganz grobe Faustregel schien das schon ins Schwarze zu treffen.
Das ist ja auch richtig, weil dem Dino Rabbit gehen ja dann irgendwann mal die Monster aus. Und durch die Monster machen sie ja ihre Exceeds. Und da Pot of Avarice auf 1 ist, also können sie es quasi nicht mehr recyceln. Und wenn die Gegner quasi das ausgekontert haben, die verschiedenen Exceeds, dann kommt auch nicht mehr viel mehr von Dino Rabbit.
Geht dem Wind-Ups übrigens ganz ähnlich.
Ja, das ist genauso.
Ich denke, die Wind-Ups haben es halt vor allem nochmal deswegen schwieriger, wenn man gegen die sowohl Maxi als auch Wailer hat.
Ja, und die meisten Decks spielen ja drei Maxis, das hat man ja gesehen, und gegen Maxi, da müssen sie ja aufhören mit ihrer Combo und dann ist schon fast vorbei. Ist halt schon logisch gewesen, dass die meisten Dino Rabbit gespielt haben. Allein.
Wobei ich jetzt nochmal zum neuen Meta, interessanterweise, bei der letzten Liste hatten wir dieses Metagame-Tippspiel mit einer extrem hohen Siegquote, also fast jeder hat richtig getippt und Es war bei der Auswertung sehr witzig. Ich habe nachgeguckt, wer hat Max C. getippt. Einer. Eigentlich so, was hat er noch getippt. Dann habe ich gewusst, alles klar, wir haben wohl keinen Gewinner. Und es war so, dass die absolute Mehrheit, also mindestens 70% der Leute, das hatte ich auch in dem Artikel nochmal versucht zu verdeutlichen, hatte gesagt, dass das Meta sich extrem shiften wird, dass Pflanze weniger gut sein wird, oder Plan, Synchro, Exceed, Bullshit, und dafür eher Lightsworn zum Beispiel ins Meta reinrutschen und Twilight und Dark World und so weiter. Und das ist alles nicht so gekommen. Und diesmal haben wir das genaue Gegenteil. Die Leute tippen stoisch auf die drei Top-Decks, die es die ganze Zeit schon gab, allen voran Dino Rabbit, und sagen, diesmal ändert sich genau gar nichts. Und ich wäre extrem positiv überrascht, wenn wieder genau das Gegenteil von dem, was die Community geglaubt hat, eintritt. Auch wenn ich jetzt selbst auch ein bisschen skeptisch bin momentan noch, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man, oder beziehungsweise wir haben gesehen, dass man das Meta nicht zuverlässig einschätzen kann.
Diesmal durfte es schwer für dich werden, mit der Hoffnung durchzukommen, weil wenn du dir so das kommende Set anguckst, ich glaube, dass die Themen, neuen Themen, die da drin sind, nicht wirklich mit Wind-Up, Insektoren oder Dino Rabbits konkurrieren können.
Ich sichere mir jetzt meinen Platz in allen Coverage-Teams des restlichen Jahres, indem ich sage, ich habe Vertrauen in Konami. Dann gebe ich wieder an Fabian ab.
Okay.
Wobei jetzt mit dem neuen Set wird ein Deck wahrscheinlich reinstoßen, aber da muss man sehen, wie es konkurrenzfähig sein wird. Das sind diese Hieroglyphen-Monster.
Meinst echt, dass die reinrutschen? Ja, also die sahen mir irgendwie unendlich umständlich aus.
Also wenn man jetzt mal ins OCG-Meter rübergeht, nach Japan oder so schaut, die haben jetzt hier das neue Set bekommen und die spielen das jetzt schon erfolgreich, diese Hieroglyphen, also.
Ja.
Das war ja Insektor, war bei denen immer ganz weit vorne, und jetzt muss man mal schauen, wie Insektor mit den Hieroglyphen zurechtkommt.
Aber das waren schon sehr umständliche Decks, so, sag ich mal, von den Kombos insgesamt, wie man sie bauen musste.
Ja,
das
sah mir jetzt
nicht so stabil aus.
Aber
das ist so, dass der Spieler wieder mehr nachdenken muss beim Deckbauen und später noch beim Spielen, dass das mit dem Netdecken vielleicht nicht so einfach wird.
Ja, das Problem ist ja immer, dass es bei solchen Kartenspielen meistens ist wie im richtigen Leben. Der direkte Weg ist meistens auch der erfolgreichere.
Man muss halt, also meiner Meinung nach muss man halt immer, wenn man nach Japan guckt, auch bedenken, die haben diese andere Prioritätsregelung wie wir. Die haben nicht das mit den Ignition-Effekten, wie wir das haben.
Ja, aber jetzt mal nur abgesehen von dem Deck, was sie spielen. Natürlich ist das Deck natürlich, die haben ein anderes Meta bei sich. Das Deck ist natürlich dann vielleicht besser, wenn das Meta bei denen langsamer ist wie bei uns. Aber das ist, allein von dem, dass es gespielt wird, heißt ja schon mal, dass es, wenn es zu uns kommt, nicht außer Acht gelassen werden kann. Weil man muss damit rechnen, dass es auch zu uns dann mindestens ins Metagame reinstoßen wird.
Schauen wir mal.
Weil zumal im OCG-Meta gab es ja kein Deck, was bei denen Meta war, was bei uns nicht Meta war.
Ja.
Weil jedes Deck, was bei denen Meta war, war bei uns mindestens dann auch Meta. Also muss man mal abwarten.
Plus bei uns halt noch so ein paar Decks mehr, die halt möglich waren, dann ein paar TCG-Onlys.
Wir hatten einen Spieler in den Top 8, der gesagt hat, dass das Wind-Up schwer zu spielen ist. Ich muss zugeben, ich habe es jetzt gerade nicht gefunden, ich überfliege gerade die Profile.
Okay.
Da habe ich jetzt viele andere Sachen gehört, aber am Ende, also er wurde auch stellenweise dafür so ein bisschen vorsichtig kritisiert, um es in Coverage-gemäßen Tönen auszudrücken.
Ja. ja, klingt für mich auch seltsam. Ich finde keins der drei Top-Decks schwer zu spielen. Die haben alle ihre Standardzüge im Prinzip nur.
Ich weiß es nicht, weil es könnte ja die Erklärung sein, dass eben Wind-Up nicht so weit gekommen ist, dass man wirklich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr nachdenken muss. Das hat übrigens der gute Patrick Rieder gesagt, einer der beiden Österreicher.
Also ich sehe das genauso. Also Wind-Up, jetzt von den drei Decks, ist es wahrscheinlich am schwierigsten zu spielen. Weil man hat noch mehr Möglichkeiten wie die anderen Decks. Die anderen Decks haben so zwei, drei Kombos, aber das Deck wahrscheinlich nur auf 5 bis 6 Kombos, also ist ein bisschen schwieriger zu spielen.
Also mir wurde das verdeutlicht im Random-Finale der Public Events, falls das jetzt jemanden... es gab coole Geschichten zu diesem Event, das stimmt, die ich vielleicht andeutungsweise hier erwähnen werde. Mal gucken. Es war so, das Event war eigentlich vorbei. Und zwar wirklich vorbei. Und irgendwie sind auch viele Spieler geflüchtet, pünktlich. Und dann wurde durchgesagt, ja, wir haben übrigens noch die Finale, die Finalturniere von den Public Events, weil, wie ihr mit Sicherheit wisst, seit Brighton kann man auch diese Blood Mephists gewinnen, indem man bei den Side Events entweder ganz viel zockt und die meisten Punkte bekommt, oder indem man ein bisschen glücklich ist und halt random ausgelost wird. Die Jungs, die die meisten Side-Events gewonnen hatten oder die meisten Punkte geholt hatten, ich bin mir nicht mal sicher, ob dieses Turnier überhaupt zustande kam, weil nicht nur 4, sondern 8 Leute ausgerufen wurden, also man hat immer wieder nachrücken lassen und die Leute waren nicht mehr da. Das heißt, es gab Leute, ich glaube sogar einer von ihnen war Marco Brockmann, einer der bekannteren Personen.
Ja, das habe ich. Ja,
der, der hat was anderes gewonnen. Der hat
der hat, glaube ich, ein Structure Deck gewonnen. Ein
Structure Deck bekommen für konstruktive, tolle Kritik.
Ja. Okay. Gut, jedenfalls, dieses eine Event kam, glaube ich, nicht mal zustande. Ich weiß es aber nicht sicher, kann auch sein, dass es doch zustande kam. Ich möchte nichts Falsches erzählen. Das andere Event jedenfalls war das Random-Finale, also die Leute, die zufällig ausgewählt wurden. Auch 4 Leute wurden dann hingesetzt. Ich glaube, es waren 8 Leute insgesamt am Tisch, also hat das andere Event wahrscheinlich doch irgendwie stattgefunden, aber wie gesagt, egal. Und die 2 Jungs hatten dann gegeneinander gespielt im Finale, das habe ich auch gefeatured. Der eine spielte seine eigene Version des Insektoren-Decks und der andere spielte seine offensichtlich eigene Version des Wind-Up-Decks. Und die haben mir gezeigt, dass Wind-Up sehr schwer zu spielen sein kann, weil da echt einige Züge dabei waren, die extrem kreativ waren, um es vorsichtig auszudrücken. Es war dann auch echt stellenweise schwierig. Also ich habe ja mal Artikel drüber geschrieben, dass man Sachen so ein bisschen für die Coverage aufbereiten muss und so. Ja. An der Stelle bin ich an meine Grenzen gestoßen. Also die hübschen Umschreibungen für zweifelhafte Züge waren, die sind langsam ausgelaufen. Also mir kamen dann langsam wirklich die Probleme. Ja, also zum Beispiel ein Spieler settete in einem Game 2 Face Downs, der andere fängt an, spielt ein MST auf die erste. Es ist ein Smashing Ground, da denke ich mir so, ja, okay, mein Gott, er wollte den MST fangen, das kann man schon mal machen, denke ich. Spielt er noch ein MST auf die zweite Verdeckte und das ist ein Dark Hole. Und dann dachte ich so, ach so, okay. So geht das Spiel. Ja. Also das ist meiner Ansicht nach das vielleicht lesenswerteste Feature-Match vom Unterhaltungsfaktor. Auch wenn man an der einen oder anderen Stelle herauslesen muss, was da eigentlich passiert ist.
Ja.
Aber also das war furchtbar, das Spiel, weil da bin ich echt weggegangen, ich war deprimiert, es war nicht so schön mit anzuschauen, für mich persönlich, sorry, aber war so. Und dann kam der eine Spieler und beschimpft den anderen noch, warum spielst du das langweilige Insektorendeck und er selbst spielt Winder. Und ich dachte so, naja, so viel nehmt ihr euch beide, glaube ich, nicht in der Hinsicht.
Okay, ist aber interessant, dass da jetzt hier rauskommt, dass Winder wahrscheinlich wirklich das am schwersten zu spielende Deck von den dreien ist. Da kann man ja eigentlich nur sagen, Leute, spielt halt wieder ein bisschen mehr Wind-Up, dann könnt ihr zumindest sagen, wenn ihr dann trotzdem, wenn ihr verloren habt, ja, spielt zumindest das schwierige Deck. Was nicht ganz auf Autopilot läuft, keine Ahnung. Ich würde aber trotzdem sagen, also für einen halbwegs geübten Spieler sind doch eigentlich die wichtigen Kombos in dem Deck trotzdem ersichtlich, oder was hast du jetzt, Fabian?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Das Tango Plant im alten Format war ja noch relativ anspruchsvoll, weil Richtig. Da konntest du genauso viele Kombos machen.
Genau.
Und daher kann man das auch mit Wind-Up vergleichen.
Ja.
Ja, das waren halt Decks, da musste man auch ein bisschen nicht nur einfach sein so Autopilotenspielzug runterhauen, sondern auch ein bisschen mehr nachdenken.
Bei Wind-Up finde ich halt, was mich da irritiert, eben wenn man sagt, das ist schwer zu spielen, im Prinzip läuft es ja trotzdem immer über dasselbe. Man versucht, seine Meilen rauszukriegen und über diese Meilen dann entweder die Handabwurf-Kombo zu starten oder ein vergleichbar starkes Feld mit vielen Monstern zu hinterlassen. Also ich sag mal, am Ende eben mehr Monster und noch übrige Karten zu haben, als man Starthandkarten hatte. Was anderes ist es ja nicht. Man geht ja immer nur den Weg über den Zen-Meilen. Anderen gibt's ja nicht.
Das ist richtig,
ja, aber danach wird's kompliziert.
Es wird kompliziert dann, wenn der Gegner deine Kombos zunichte macht und du quasi nicht mehr in die Kombos starten kannst, weil er dir Max C gibt oder deine Beschwörung annulliert oder weil du einfach schlechter ziehst. Und dann musst du mit dem, was du hast, musst du das meistmöglichste draus machen. Das ist halt das Schwierige.
Das ist ja mit allen Decks so.
Ja, klar.
Aber mit dem Sektor kannst du halt die Dragonfly von oben ziehen oder eben nichts von oben ziehen. Also du kannst halt irgendwas ziehen, womit du die Hornet ausrüsten kannst und versuchen kannst, irgendwas plus zu machen, oder du ziehst halt im Insektor nichts, und ähnlich ist ein Dino Rabbit. Meistens, wenn es gerade nicht so läuft, ziehst du dann den Vanilla von oben, der dir jetzt nichts bringt.
Ja.
Ich hab gesehen, wie jemand, es könnte in dem Finale gewesen sein, aber ich weiß nicht sicher, Der Gegner hat irgendwie noch zwei, drei Handkarten. Er hatte Hunter und ein anderes Wind-Up-Deck, Wind-Up-Karte. Macht den 10 Meilen. Detach den Hunter, sodass der im Grave liegt, also die ganz normale Combo. Und dann zuckt er sich sein Deck durch. Und anstatt, dass er die Ratte rausholt, um den Hunter zurückzubringen und in die Combo zu gehen, hat er sich einen zweiten Hunter rausgeholt, den 10 Meilen weggeworfen. Hat er dann irgendwie gar kein Feld mehr, außer in einen Hunter. Der Gegner hat noch zwei Handkarten und dann hat er verloren irgendwie. Ja. Ist also doch schwer zu spielen, das Deck.
Und wir gerade bei dem von oben sind, bei vorhin angesprochenem Match zwischen Herrn Grüner und Spieler XY, wo du halt am Tisch warst, am ersten Tag, letzte Runde, war im Prinzip der Michel auch quasi so schon scheintot. Dann kam es wirklich drauf an, was er als nächstes zieht, und er zieht so einen Rabbit. Hat mir so ein spontanes Grinsen entlockt.
Ja, aber der Topdeckmeister war ja wohl Stefan Lewis. Da kam ja auch sofort wieder auf Befehl die Topdeck-Gerüchte. Also, dass der Gegner drei Turns lang super gezogen hat im Finale und dadurch erst in diese extrem vorteilhafte Position kam. Das hat man kurzerhand ignoriert. War viel einfacher, das zu ignorieren, weil am Ende hat er das Lewis gewonnen. Ja. Lewis zieht halt auch dreimal gut. Oh mein Gott, ausgleichende Gerechtigkeit. Sowas gibt's nicht in dem Spiel. Und dann war es natürlich sofort Cheating. Also, fand ich wieder extrem komisch. Über Stefan Lewis, ich kenne ihn mittlerweile halbwegs gut. Ich habe den halt jetzt auf 4, 5 Events gesehen. Für mich relativ einprägsam war, als er die Europameisterschaft, wo er hingeflogen worden ist und alles, er hatte ja eine YCS vorher gewonnen. Und du siehst ihn, wie er irgendwie 7, 8, 9 Runden am Tag Yu-Gi-Oh! Spielt. Du gehst abends ins Hotel, er sitzt schon in der Lobby, weil er wahrscheinlich zurückgerannt ist oder so. Und was macht er in der Lobby? Er spielt die ganze Nacht bis morgen früh um 4 Uhr weiter Yu-Gi-Oh! Und okay. Also wenn der, das hat man auch gesehen am Finaltisch, der hat die Lebenspunkte nicht selbst mitgeschrieben, der hat die mitschreiben lassen. Der hat auch nicht ständig gefragt, wie viele Lebenspunkte einer hat. Der hat einfach die besten Züge seiner Ansicht nach gemacht. Der Gegner hat zum Beispiel einmal angegriffen, der Lewis hat gefragt, bin ich tot? Weil er es nicht wusste, der wusste es einfach nicht. Der hat keine Lebenspunkte mitgeschrieben. Und der hat einfach in seiner DNA drin, wie man dieses Deck in- und auswendig spielt, ist deine Rabbit Deck und wahrscheinlich auch 2, 3 andere, weil er im Gegensatz zu vielen anderen Spielern 10 Stunden am Tag Yu-Gi-Oh! Spielt. Und das meine ich überhaupt nicht böse, sondern eher so bewundernsmäßig. Und der hat's halt raus. Der macht halt seine Pilotenzüge. Also 1, 2 sind Autopilot, aber das habe ich auch gemerkt. Das hat mir sehr leid getan in der Coverage. Wir haben zwar viel positives Feedback bekommen, aber ich hatte 1, 2 Züge gesehen, die sich am Tisch sehr, sehr, sehr viel cooler dargestellt haben als in der Coverage. Dieses Spiel von Wietse Kleutenberg, der am Rande des Abgrunds noch zurückgekommen ist. Das ist meiner Ansicht nach das beste Feature-Match gewesen. Da haben Leute hinterher geschrieben, ja, der hat auch nur die Standardzüge gemacht. Aber es war halt nicht so. Am Tisch selbst war dieses psychologische Spiel, das du noch gesehen hast, wie der Wietze seinen Gegner in diese Fehler geforst hat, also wirklich geforst hat. Und es war so entscheidend. Er hat halt nicht, der hat der Gegner hat halt Luck ja schon auf dem Feld, er hat den God-Draw und macht dann danach Turgard in seinem nächsten Turn. Auf DVR und dann kommt Rabbit zurück und dann kommen die zwei Kabazaus raus, um dann den Dolka noch nachher zu machen oder einen zweiten Lagia, wer weiß. Und der Wietze hat es echt geschafft, hat ausgeschaut, als hätte er sowas von verloren, als hätte er keine Chance und dann also beide Facedowns gecheckt und der Gegner auch schon so, ja, was kommt denn jetzt noch? Und es war super gespielt. Der hat dem Gegner einfach so ein bisschen in diese, ja, ich war jetzt ungeduldig, Falle getrieben. Plötzlich flippt er die Bottomless, so im Sinne von, ja, ich habe eh nichts anderes, anders bin ich eh tot. Der Gegner überlegt kurz und hat halt eben nicht gut nachgedacht und sagt halt, ja, okay, dann detach ich Lagia und dann flippt Wietze halt den Torrential und der gewinnt das Spiel, weil er einfach durch diesen Torrential +3 gemacht hat oder so. Anders hätte er sicher verloren und dadurch gewinnt er. Und das letzte Spiel hat er 4 Turns im Voraus gewusst, wie er das Spiel möglicherweise noch gewinnen kann und dann hat er es im Timeout auch so gemacht. Und also, wenn du mit Max C auf eine Facedown des Gegners angreifst, in der Hoffnung, dass es Rabbit ist, beziehungsweise in der berechtigten Hoffnung, er hat quasi gewusst, dass der Rabbit liegt, er hat sich das halt gesagt, er hat gesagt, ich habe keine andere Chance, es muss dann Rabbit liegen, ich habe damit gerechnet, er hat es riskiert, er hat den Rabbit getroffen, okay. Also allen Respekt, das war einfach super gespielt. Dann lesen Leute das Feature-Match, ich habe es auch versucht, so ein bisschen rüberzubringen, die sagen halt, ja, waren alles nur Standardzüge, ich denke so, naja, ich glaube nicht.
Du willst aber schon nochmal korrigieren, dass es doch besser ist mitzuschreiben, oder? Du willst jetzt deine Aussage von vorhin nicht so stehen lassen, Leute, schreibt keine Lebenspunkte mit.
Ich möchte hier eine Fallunterscheidung treffen. Falls ihr Stefans Lewis heißt und 87 Stunden am Tag Yu-Gi-Oh! Spielt, ist es okay, nicht mitzuschreiben. Falls ein Table Judge am Tisch sitzt und er mitschreibt, also es war ja so, dass ein Table Judge am Start war. Aber unter allen anderen Umständen bitte mitschreiben. Ich glaube, damit geht auch Patrice noch konform.
Ja. Aber er hat ja nicht mal auf die geschriebenen Lebenspunkte geachtet. Mhm. Weil mir ist aufgefallen, im Spiel 1 gegen mich, da hat er mir am Ende einen Chap Dust Shoot gegeben und ich hatte noch 1,8 Leben übrig. Und der hat mir meinen Gorst zurückgeschickt. Das war dann schon...
Das stimmt,
Mit 1,8 Leben. Jedes Dino-Monster killt mich fast. Und er schickt mir halt den Gorst zurück. Da dachte ich, der hat wohl nicht auf die Lebenspunkte geschaut.
Auffällig. Also war es vielleicht doch ein Spielfehler.
Ja, also insgesamt einfach, auch wenn man Suicide trotzdem Lebenspunkte vielleicht einfach mal mitschreiben. Damit man alles im Blick hat.
Ja, so war es aber noch cooler.
Gehen wir mal noch auf eine letzte Sache ein, die sich schon im Vorfeld der YCS angekündigt hat und dann aber irgendwie total im Sand verlaufen ist. Es gab ja im Vorfeld den Aufruf zum Boykott.
Und mehrfach. Ich habe kurz drüber nachgedacht.
Ja.
Ja.
Also das unter anderem hat ja der gute Dennis Jens aka Nimrod Hellfire dazu aufgerufen. Ich glaube, er selbst hat es auch durchgezogen. Ich habe ihn nicht auf der YCS gesehen. Ich weiß nicht, ob er es so überhaupt vorgehabt hatte zu kommen oder ob das dann wirklich deswegen war. Aber allgemein muss man ja jetzt sagen, es hat nicht so richtig geklappt, weil sonst wäre die Teilnehmerzahl ja nicht so hoch gewesen, wie sie eben war.
Ich denke mal, das ist halt einfach so Protestaufruf. Ich weiß, da mache ich mich jetzt tierisch unbeliebt bei den Leuten. Aber so Protestaufrufe. Ich denke mir, sich jetzt zu beschweren über eine Liste, die scheinbar so schlecht ist. Wir haben momentan 3 Decks, die miteinander konkurrieren könnten. Machen wir 2,5 draus, nehmen wir Weihnachten nicht ganz mit rein, sagen wir mal. Sind trotzdem noch immer noch 2,5 Decks. Es wird was Neues kommen. Wir kriegen hoffentlich vielleicht irgendwann einmal die Prio-Regelung, die auch diese Decks deutlich nochmal abschwächt. Einfach weil die Priorität nicht mehr durchkommt, der Ignition-Effekte. Und es tut sich einfach noch so viel, es ist ein halbes Jahr, da kann sich noch ganz arg viel drehen und wenden. Und deswegen denke ich mir, ich meine, wir haben damals die guten alten Schwarzgeldzeiten überlebt. Also wer sich dann nochmal so ein Deck anguckt, der guckt sich das nochmal ganz genau an und überlegt dann, wie schön wir es eigentlich haben. Es gab Zeiten, da wurde ja nur das gespielt und nichts anderes. Und also, es wurde nur das gespielt, weil mit nichts anderem bist du dran vorbeigekommen. Wo ich mir halt dann doch denke, gut, okay. Wir haben 3 Decks, aber ich sag mal, Insektor ist jetzt nicht unbedingt das teuerste. Oder man sucht sich halt einfach mal Alternativen, wie das zum Beispiel der Geo gemacht hat mit Photons oder sowas. Ja. Also es gibt ja Optionen, so ist ja nicht.
Man muss sich halt
über den Tellerrand gucken.
Vor allem, das ist so unendlich kurzfristig gedacht oder kurzsichtig gedacht. Es ist nicht so, dass der Standard-Konami-Mitarbeiter oder zumindest der Konami-Mitarbeiter, der die Entscheidung trifft, wie viele Events machen wir nächstes Jahr, dass der sagt, boah, die haben alle das Format boykottiert und sind deshalb nicht zu dem Event gegangen. Nein, was der Typ, der dafür zuständig ist, sieht, ist, oh, die Deutschen haben keinen Bock auf Turniere in dem Land, alles klar, machen wir halt keine mehr.
Ja. Das war ja auch mein Argument gegen den Boykott. Ihr werdet damit nicht erreichen, dass die eine andere Liste für euch machen. Ihr werdet höchstens erreichen, dass die Deutschland als Eventstandort weniger oder gar nicht mehr in Betracht ziehen.
Absolut.
Damit schneidet ihr euch nur ins eigene Fleisch. War ja auch so mein Totschlagargument dagegen.
Und ganz ehrlich, wenn jemand das so sieht, wenn jemand das Forum liest, und ich weiß, dass das einige bei Konami tun, und... Ja. Wenn der dann zu seinem Chef geht und sagt, du, also ich weiß, Leipzig ist super Location, da hatte Mann in der Vergangenheit immer die endlos geilen Spielerzahlen und alles und da geht's normalerweise immer ab wie sonst was. Aber dieses Jahr nicht, und zwar aus dem Grund, dass die Liste scheiße ist. Wenn er das zu seinem Chef sagt, hat er Glück, wenn er nicht gefeuert wird. Oder eine Ohrfeige kassiert. Weil ganz ehrlich, das ist sowas von lächerlich. Das ist so ein Kindergarten. Natürlich, ja, die Zielgruppe ist Kindergarten, stellenweise. Aber niemand bei Konami wird sagen, das von eurem Format ist schlecht. Und deswegen gehen die Leute nicht auf ein Turnier, das 2 Wochen vorher ist. Ich meine, wenn es jetzt irgendwie mitten im Format wäre, dann lasse ich das Argument gelten. Wirklich, dann geht's. Und es ist kein Aufruf zum Boykott der nächsten YCS in Toulouse, verdammt nochmal. Aber wenn das Event vor dem... Also das ist so blöd. Tut mir leid, ich kann es nicht anders sagen. Es ist einfach furchtbar dumm. Es bringt überhaupt nichts. wenn ihr was machen wollt, wenn ihr wirklich was tun wollt, Jungs und Mädels, macht eine Petition. Das geht, das funktioniert, das habe ich auch schon bei anderen Spielen gemacht und da hat man von der Firma gesagt, ich finde die Art und Weise, wie ihr eure Kritik präsentiert, extrem gut und wir werden uns das überlegen. Das ist die mit Abstand beste Möglichkeit und das setzt einen ordentlichen Brief auf, das haben auch ein paar Amerikaner gemacht, wie ich das gesehen habe.
Ja.
Dann sammelt ihr Stimmen für die Petition, schreibt es in einer E-Mail an Support von Konami oder so und damit habt ihr eine Chance. Das kann ich nämlich auch als Konami-Mitarbeiter, ich kann dieses Ding bekommen, ich gucke mir das an, ich sage, wow, es sind 4.000, 5.000, 6.000, was weiß ich, wie viele Stimmen drunter und dann kann ich zu meinem Chef gehen, der das entscheidet und sagen, schau mal, ich glaube, die sind nicht begeistert von der aktuellen Liste und wenn er mich dann fragt, wie kommst du drauf, sage ich, ich habe hier eine Petition mit 3.000 Stimmen und es ist wesentlich besser als, ich habe hier mir das Turnier angeguckt, das siebte Turnier in Leipzig übrigens, wir haben immer gute Teilnehmerzahlen gehabt, aber dieses Jahr nicht und es liegt bestimmt nur in der Liste, die in einer Woche gültig wird.
Das ist schon das siebte, ja?
Nein, natürlich.
Ach so.
Ich das siebte Groß-Event in Deutschland oder sonst was.
Der Gang meinte, der hat sechs verpasst.
Ja.
Ja, nein, ein paar kann ich mich schon erinnern, da gab es schon ein paar. Wir hatten immerhin auch schon mal eine DM und sowas in Leipzig.
Ja, ich erinnere mich.
Nur halt bis jetzt in einer anderen Location. Das war ja bis jetzt alles im Kongresspalais.
Mhm. Dieser schöne
Glas. Kongresscenter. Ja. Gut. Also, ihr habt's gehört. Wenn ihr Protest üben wollt, dann nehmt an der Petition teil. Der Link da drin wurde meines Erachtens auch schon in diesem Beschwerde-Thread gepostet. Also in diesem Boykott-Thread. Genau, heißt ja Protestaktion gegen die neue Bandit-List. Wer wäre dabei? Also falls ihr wirklich nochmal auf den Link zu der Petition finden wollt, guckt ruhig nochmal in dem Thread durch. Ich weiß jetzt allerdings nicht, auf welcher Seite genau der ist.
Ja, bitte durchgucken und nicht einfach fragen, wir hatten den Link und nachdem der gepostet ist, noch zweimal fragen.
Ja, nehmt euch mal die Zeit, es sind auch nur 9 Seiten. Ho, ho, ho.
Ach, es ist schnell überflogen.
Ja. Auf jeden Fall. Gut, wenn jetzt niemand mehr was hat. Hat noch jemand was?
Ach, das kommt drauf an.
Gut, dann überlasse ich es jetzt nochmal Olli, in unserem gemeinsamen Sinne, kurz nochmal ein bisschen Werbung für die Leipziger Buchmesse zu machen.
Ah, sehr guter Punkt.
Ja.
Stimmt.
Ja.
In aktuell 2 Wochen und wann auch immer ihr das hört, am 15. bis 18. März ist Buchmesse in Leipzig, auf der das City Comics, der coolste Leipziger Laden, coole Aktionen macht, mit einem sehr coolen Schiedsrichter übrigens auch. Ihr seht schon. Alles extrem cool in Leipzig. Ja, können Sie kennen.
Alles klar.
Jeden Tag mindestens einmal. Ah. Und dort gibt es quasi ein Yu-Gi-Oh! Turnier. Ist sogar irgendein Qualifier, so wahrscheinlich für die DM.
Die Championship Qualifier für die, ja.
Mhm. Alles klar. Super Qualifier, Yu-Gi-Oh! Dazu gibt es noch WoW-TCG-Demos und vielleicht auch Magic-Events, falls mal Leute auftauchen. Es gibt auch noch einen Cosplay-Contest. Falls ihr also irgendwie daheim ein paar Plüschtiere habt, so ein Pikachu, setzt euch auf die Schulter, kommt vorbei. Cosplay als Pokémon-Spieler oder so.
Ihr dürft aber ruhig auch richtige Kostüme haben, also.
Ihr dürft auch richtige Kostüme haben, ja. Richtig. Es gibt sogar coole Preise zu gewinnen mit unter Lootkarten, ja. Das ist quasi wie Cash auf die Hand.
Das kommt drauf an, welche man bekommt.
Ja, stimmt. Es könnte auch wenig Cash auf die Hand sein, nein. Aber es gibt coole
Preise. Ich habe Schaukeltiger noch daheim. Ich bringe die nicht los.
Ja, bring sie zu mir. Und jedenfalls, Buchmesse Leipzig, schaut vorbei, super Event, jedes Mal, ansonsten sagt einfach nur Hallo zu mir, habt da auch was von gehabt, besser als jeder andere Wochenendtag, den er sonst so verbringt, und ein Game seht ihr auch.
Genau. So, in dem Sinne, weise ich jetzt nochmal drauf hin, vergesst nicht unsere Aktion Community Guest, falls ihr euch gewundert habt, diesmal ist aus einfachen Gründen keiner dabei, es wären sonst zu viele Teilnehmer geworden. Deswegen haben wir einfach den Community-Gäste, der im Prinzip schon feststeht, aufs nächste Mal geschoben. Deswegen braucht ihr euch im Prinzip auch in diesem Thread nicht zu bewerben, aber lasst es so nicht ganz aus den Augen, denn wir hatten zuletzt nicht viele Bewerbungen. Und wie immer auch der Podcast-Vote. Ihr habt ja bestimmt mitgekriegt oder wart vielleicht selber betroffen, dass ganz viele Leute Gamelos kassiert hatten, weil sie sich einfach den falschen BLS auf ihre Deckliste geschrieben haben. Deswegen auch einfach mal, um eine kleine Statistik zu haben von den Hörern hier, die Frage, wer von euch hat ein Gamelost für den falschen BLS auf der Deckliste bekommen, auf der YCS Leipzig? So, wie immer dann jetzt natürlich noch die Gelegenheit für alle Podcast-Teilnehmer, jemanden zu grüßen. Fangen wir einfach bei Fabian an.
Ja, also ich grüße mein Team, also Team Freilos aus Baden-Württemberg und vor allem Honky, Felix, ja, das war's. Und alle, die mich kennen natürlich, immer gut.
Mhm, Patrice?
Puh, ich bin jetzt leicht überrascht. Ich glaube, ich höre die Podcasts nie zum Ende.
Schande über dein Haupt.
Nee, also gegrüßt werden auf jeden Fall die Leute, die es mit möglich gemacht haben, dass Leipzig so ein klasse Event geworden ist. Hat mir gut gefallen soweit. Und ansonsten natürlich liebe Grüße an meine Familie, falls sie zuhört. Ha? Natürlich die Jungs hier aus Augsburg, mit denen ich da das öfter so rumhänge. Mal schauen, wer sich das anhört.
Olli?
Ich grüße den Stefan Kammermann, den ich in meiner Verwirrtheit in meiner Freitagskolumne total vergessen habe. Und den haben wir nämlich versetzt. Wir wollten eigentlich unbedingt abends was machen mit Flo, also Master One, Master 1, wie Nico Marinkovic immer sagte, Master One und Kieles, also Stefan Kammermann. Und wir haben es verplant, weil wir alle zu alt geworden sind. Stefan mehr als andere. Und deswegen grüße ich ihn jetzt hier herzlich. Wie auch Flo, der eine super Leistung hingelegt hat, trotz widriger Umstände, um es freundlich auszudrücken. Da ist echt Mist passiert. Und ansonsten grüße ich noch den Alex und den Alfred.
Alles klar. Ich grüße diesmal meinen Teamleiter vom Sonntag, den René Frach, aka Spirit Lord, und meinen Zimmergenossen, den Stefan Lehr. In diesem Sinne, macht's gut, Leute. Bis zur nächsten Ausgabe und wir sagen mal alle zusammen Tschüss.
Bye-bye. Tschüss. Ciao.